Darf ich?
Ja, nehmen Sie bitte. Ja, auch das. Ja, also nach dieser 14-tägigen Pause setzen wir dort bei der Behandlung des Aufsatzes wieder an, wo wir also aufgehört haben. Das ist auf Seite 150 unten. Der Einschnitt ist ziemlich deutlich an diesem Punkt, weil ein ganz neues Element auftaucht. Dieses neue Element, dieser neue Begriff, den Benjamin hier zum ersten Mal vorbringt, wird uns in den nächsten Wochen noch mehrfach beschäftigen. Es ist der Begriff der Übersetzung. Ich lese den Satz vor, in dem zum ersten Mal dieser Terminus Übersetzung auftaucht. Für Empfängnis und Spontaneität zugleich, wie sie sich in dieser Einzigartigkeit der Bindung nur im sprachlichen Bereich finden, hat aber die Sprache ihr eigenes Wort. Und dieses Wort gilt auch von jener Empfängnis des Namenlosen im Namen. Es ist die Übersetzung der Sprache der Dinge in die des Menschen. Es ist notwendig, den Begriff der Übersetzung in der tiefsten Schicht der Sprachtheorie zu begründen, denn er ist viel zu weittragend und gewaltig, um in irgendeiner Hinsicht nachträglich, wie bisweilen gemeint wird, abgehandelt werden zu können. Seine volle Bedeutung gewinnt er in der Einsicht, dass jede höhere Sprache, mit Ausnahme des Wortes Gottes, als Übersetzung aller anderen betrachtet werden kann. Mit dem erwähnten Verhältnis der Sprachen als dem von Medien verschiedener Dichte ist die Übersetzbarkeit der Sprachen ineinander gegeben. Die Übersetzung ist die Überführung der einen Sprache in die andere durch ein Kontinuum von Verwandlung. Kontinua der Verwandlung, nicht abstrakte Gleichheits- und Ähnlichkeitsbezirke, durchmisst die Übersetzung. Ja, das ist dann natürlich ein sehr gedrängter Paragraph, in dem sehr viel hineingepackt ist, was vorher entwickelt wurde und was danach noch entfaltet wird. Versuchen wir einmal, die Fäden ein bisschen zu entwirren, nicht auseinanderzulegen. Wir haben ja schon in den letzten Wochen, hätte ich beinahe gesagt, verschiedene Fäden für sich betrachtet. Zum einen natürlich diese, man könnte sagen, diesen sprachlichen Kosmos, nicht, den Benjamin in dem bisherigen Verlauf des Aufsatzes dargelegt hat. Also, es gibt nämlich verschiedene Sprachen und verschiedene, ja, Stufen, so könnte man sagen, der Sprachen, die er bislang betrachtet hat. Da haben wir natürlich diese Idee, sage ich einfach mal, denn wir wissen ja gar nicht sehr viel darüber, also diese Idee des schaffenden Wortes Gottes, nicht? Das schaffende Wort Gottes. Dafür haben wir ja auch eben die Bibel hierher genommen, Genesis 1 zum Beispiel. Ich habe Ihnen dann schon einmal so, das allerdings Französisch, weil es sehr gedrängt eigentlich die philologische Seite der Bibel so darstellt. Also welche Überlieferung der Bibel, aus welchen Fragmenten, aus welchen Aufzeichnungen überhaupt die Bibel entstanden ist und wann. Nicht? Hebräische Bibel, aramäische Bibel, griechische Bibel, römische Bibel, lateinische Bibel. Also das ist eine sehr, sehr komplizierte eigentlich Überlieferungsgeschichte. Nicht? Natürlich wäre das ein eigenes Seminar. Ja, es gibt natürlich Leute, die sich das ganze Leben damit beschäftigen. Nicht? Und im Übrigen, ich meine, es gibt ja überhaupt erst eine Philologie der Bibel seit, ja, den Namen habe ich auch schon mal genannt, eben seit Spinoza. Eben, weil vormals die Frage der Bibel eben eine Frage der Macht vor allem gewesen ist. Natürlich die, also erst einmal die hebräische Gruppe der Schriftgelehrten, Pharisäer, hatte das Schriftmonopol, nicht? Und in dieser Weise haben sie das sehr eifersüchtig gewahrt, nicht? Also, denn die Bibel war ja alles in einem. Sie war Gesetzbuch, Geschichtsbuch, Anleitung zum täglichen Leben und so weiter und so fort. Die Bibel war das Buch schlechthin, nicht? Am besten sieht man das, wenn man eben die 10 Gebote sich hernimmt, die nach der Überlieferung ja direkt von Gott gekommen wären, nicht? Also die Bibel ist eben ja das Wort Gottes, nicht? Und als solches gibt es keine Vermittlung sozusagen, nicht? Es ist direkt. Freilich, genau das wird in der Neuzeit dann immer mehr zum Anlass werden, eben genaues Lesen und historische Kenntnisse zusammenzunehmen. Und das Ergebnis ist eben, naja, eine sogenannte Bibelkritik, nicht, die bis heute sehr weitreichend vorangeschritten ist, aber natürlich immer wieder behindert wird. Von wem, das ist natürlich auch klar. Erstens einmal zum Beispiel in Rom, im Vatikan, werden die wichtigsten Dinge gesammelt und man braucht eine spezielle Erlaubnis, um in dieses Heiligtum hineinzukommen. Also die philologische Arbeit ist natürlich begrenzt. Archäologische Arbeit ist relativ frei mittlerweile, aber auch nicht ganz. Man darf nicht graben unter dem Tempelberg in Jerusalem zum Beispiel und so weiter. Nicht. Aber wir dürfen uns nicht beklagen im Verhältnis also zum Koran, nicht, dem dritten monotheistischen Werk oder Buch, nicht, dieser Schriftreligion, also Christentum, Judentum, Koran, Islam, nicht, ist eigentlich, muss man sagen, im Christentum mindestens die Kritik am weitesten vorangeschritten. Im Übrigen ist ja auch eben Philologie eine Erfindung Griechenlands und dann in Europa weiterentwickelt worden und eigentlich nirgends sonst, ne, kann man sagen, nicht. Also als solche Kritik, als Kritik überhaupt nicht. Bis heute noch geht es etwa in der jüdischen Überlieferung nicht um Kritik, sondern um sozusagen eine möglichst weit gehende Ausfaltung der jeweiligen Bibelstellen, die aber als solche nicht philologisch nicht bezweifelt werden. Nicht? Das ist der Punkt. Nicht? Also vor der Interpretation gibt es eben die philologische Kritik und das ist das Neue, kann man sagen, was in der Neuzeit in Europa entstanden ist. Nicht? So, aber das ist nur eine Klammer. Nicht? Wichtig ist eben, dass bei Benjamin natürlich beides sich einen Ausgleich sucht. Ne? Benjamin versucht einerseits die Kritik, philologische Kritik natürlich ganz ernst zu nehmen, andererseits aber die Impulse einer Interpretation unter Einschluss sogar von solchen theologischen Termini wie Offenbarung zu versuchen. Nicht? Also Offenbarung haben wir zuletzt gehabt. Aber damit schließe ich die Klammer, sage nur, das schöpferische Wort ist sozusagen dieser Grenzfall, nicht? Dieses Ideal letztlich jeden Wortes, jeder Sprache. Nämlich die schöpferische Sprache würde im Aussprechen zugleich schaffen. Also indem ich sage, Buch, ist das Buch da, vollendet da. Also das wäre so diese Idee. Die völlige Identität, nicht, von Wort und Sache. Ja, noch mehr, dass die Sache überhaupt erst aus der Sprache hervorgetreten ist. Im Übrigen, genau diese Konzeption hat die Scholastik versucht, noch einmal zu fassen. Nicht? Also Thomas von Aquin, indem er eben sagt, Gott ist causa non causata, also nicht begründete Ursache. Nicht? Also die einzige Ursache seiner selbst. Und das heißt eben, ich sage und dann ist es da. Gott spricht sich aus und ist. Das ist sozusagen diese völlige, man könnte sagen, wahnsinnige Sprache. Nee? Denn das ist eigentlich Wahnsinn. Genau das ist das Delirium letztlich des Paranoikers, was er möchte. Schreber oder andere. Indem ich etwas sage, ist es so. Indem ich etwas vorstelle, ist es so. Nee? Also die völlige Identität von Vorstellung und Sache. Es gibt keine Differenz. Also alles, was ich sage, ist real. Die absolute Realität. So, das wäre die höchste Stufe. Ne? Also das ist das absolute Ideal. Dann haben wir ja die Namenssprache des Menschen, die, und jetzt müssen wir natürlich immer sagen, im paradiesischen Zustand. Das heißt, vor dem Sündenfall. Das kommt ja später. Jetzt kommen wir nachher zum Sündenfall. Aber vor dem Sündenfall, die reine Namenssprache ist eben die Sprache, die die reine Mitteilung bekommt. Also die Dinge teilen sich mit. Jetzt komme ich dann schon zur dritten Stufe, nämlich in ihrer Stummheit teilen sich die Dinge mit. Ja? Und der Mensch ist sozusagen in der Mitte zwischen Gott und den Dingen, kann einerseits also die stumme Sprache der Dinge, die Mitteilung der Dinge aufnehmen, das ist eben Empfängnis, Spontanität, nicht aufnehmen, und übertragen, Namen geben für diese stummen Dinge. Das ist eben diese Namenssprache, die vor dem Sündenfall immer wieder gesagt rein gewesen wäre. Das heißt, Name und Sache sind in dieser Relation eins, auch eins. Auch wenn der Mensch sozusagen die Dinge nicht schafft, sondern sie nur erkennt im Namen. Das ist natürlich weniger. Das ist sozusagen die Rezeptivität des Menschen. Wenn man auf der Seite von Gott so die absolute Produktivität setzt, dann bei Menschen vor dem Sündenfall die absolute Rezeptivität. Der Mensch hat Ohren, Augen, in die die ganze Welt hineingeht. Und er kann alles wiedergeben im Namen. So denkt sich Benjamin hier. Also das ist ideale Vorstellung. Das heißt, die Übersetzung, sage ich jetzt schon, der stummen Sprache der Dinge in die Namenssprache eben der Menschen. Und diese Namenssprache der Menschen, das haben wir das letzte Mal auch schon gehört, ich wiederhole jetzt nur, ist natürlich der Odem, den Gott eingegeben hat, nach dieser Schöpfungsgeschichte. Nicht? Also der Gott, Gott hat sozusagen dem Menschen eingehaucht, den Geist. Und der Geist ist sozusagen, ja, das Geistige ist Sprache. In der Form des Menschen. Deshalb kommen wir immer wieder auf dieselben Figuren. Nicht? Aber es ist wichtig, so diese ideale Dreiheit, ne, erst einmal anzunehmen, von der so Benjamin praktisch ausgeht. Warum? Um es noch einmal zu sagen, weil eben in der Sprachvorstellung so etwas unterschwellig immer vorhanden ist. Wenn wir Tisch sagen, denken wir im Alltag, das ist der Tisch. Wir verwechseln immer Wort und Sache, letztlich. Zum Beispiel, Margrit schreibt unter sein Bild, ceci n'est pas une pipe. Er malt ein Bild, eine Pfeife und schreibt darunter, das ist keine Pfeife, weil es nur das Bild einer Pfeife ist. Und man darf das Bild der Pfeife nicht mit der Pfeife verwechseln. Das ist ganz wichtig. Ne? Denn wir tun aber oft so, als wäre es dasselbe. Und damit fallen wir sozusagen zurück. Gleichsam, wir tun so, benjaminisch gesprochen, vor dem Sündenfall, als wären wir noch vor dem Sündenfall, wenn wir diese Identität annehmen. Das ist sozusagen transzendentaler Schein, könnte man auch sagen. Also, das Wort tut so, als wäre es die Sache. Und wir fallen immer darauf ein. Deshalb müssen wir reflektieren, unterbrechen. Nur dann können wir das erfassen. Deshalb nennt Benjamin diese ganzen Dinge, nicht? Nun, Übersetzung. Jetzt kommen wir zu diesem Begriff der Übersetzung. Ja, Übersetzung ist genau das, was eigentlich der Mensch leisten soll. Nicht? Nämlich Übersetzung der einen Sprache in die andere. Nämlich der stummen Sprache der Dinge, also in die Namenssprache der Menschen. Und Benjamin geht aber weiter und sagt, nach diesem Modell wäre jede Sprache ineinander übersetzbar. Ne? Jede Sprache, weil sie Sprache ist, ist übersetzbar. Ne? Das ist natürlich nicht selbstverständlich, nicht? Weil wir wissen ja, dass es so etwas gibt immer wieder, wie das Unübersetzbare, wie das Unaussprechliche, all diese Begriffe. Nicht? Auf die wir häufig stoßen. Zum Beispiel, ja, es gibt solche Begriffe in der Romantik, es gibt solche Begriffe ja auch um die Jahrhundertwende sehr häufig, nicht? Also Hoffmannsthal, nicht? Die Sprache entzieht sich und so weiter. Nicht? Also mit Benjamin wäre das eigentlich nur eine vorschnelle Kapitulation und eine Verwechslung. Nämlich die Verwechslung dessen, was eigentlich Geist ist. Nicht der Geist ist nicht übersetzbar, sondern was die Schwierigkeit ausmacht, ist die Verwirrung, die mangelnde Empfängnis, Spontanität für die Sprache der Dinge etwa. Warum? Weil, wir werden das später dann lesen natürlich, weil die Intentionalität, das eigene Wollen, das eigene Wünschen, das andere verdeckt. Nicht? Und das ist eigentlich der Punkt. Nicht, weil die Dinge nichts mehr sagen, sondern weil wir zu laut sind, hören wir sie nicht mehr. Wenn man selber viel Lärm macht, stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem Zimmer und machen totale Techno-Musik. Ja, wie wollen Sie da die Vögel draußen hören? Verstehen Sie? So ein bisschen könnte man sagen. Ne? Also sozusagen das Nicht-Verstehen, die Nicht-Empfängnis, ist keine gleichsam metaphysische oder objektive Angelegenheit, sondern eine subjektive. Weil die Menschen zu viel Lärm machen. Ne? Deshalb hören sie nicht. Weil sie ihre Augen mit anderen sozusagen verstellen, deshalb sehen sie nicht und so weiter. So würde das sagen. Aber grundsätzlich, also um diesen Aufweis geht es ja, Benjamin, ist Offenbarung gar nichts sozusagen Geheimnisvolles, sondern im Gegenteil eigentlich als geistiges, sprachliches, auf Verständlichkeit, auf Übersetzbarkeit angelegt. Was viel schwieriger zu fassen ist, ist etwa die Individualität oder die Stummheit dieses Tisches zum Beispiel. Also was ist der Tisch eigentlich? Ne, zum Beispiel. Das ist viel schwieriger. Das heißt, die einzelnen Dinge sind eigentlich viel opaker als alles, was sprachlich ist. Und das ist eigentlich eine wichtige Bestimmung bei Benjamin hier, die wir also durch den ganzen Aufsatz, sage ich, nicht vergessen dürfen. Jetzt natürlich kommt die Komplizierung, nicht? Bisher haben wir eigentlich immer nur über ideale Verhältnisse gesprochen, nicht? Also ideale Verhältnisse im Absoluten sozusagen, nicht? Vor dem Sündenfall, vor also jeder, wenn man so will, historischen oder menschheitsgeschichtlichen Trübung oder wie immer man das jetzt ausdrücken wollte, nicht? Also, die vormaligen Bestimmungen sind einfach in diesem Sinne Denkbestimmungen, das Denkmögliche. Ne? Nun aber gehen wir mit dem Begriff der Übersetzung auf die konkreten Bedingungen gleichsam der Übersetzbarkeit. Ja, da heißt es dann im nächsten Abschnitt, dass die Objektivität der Übersetzung in Gott verbürgt sei. Also, das kennen Sie ja schon, ich betrachte ganz systematisch Gott eigentlich immer nur als einen Grenzbegriff des Idealen. Also, so wie man Gott etwa schon bei Descartes als den Garantor, derjenige, der garantiert, dass es so ist, wie es ist. Dass das sozusagen keine falsche Optik ist oder dass das Denkmögliche auch tatsächlich das Denkbare ist. Das Denkmögliche ist das Denkbare. Und dazu brauchen wir Gott, diese Idealität oder der Theologie. Sonst bleibt Gott hier eigentlich immer so an der Außenlinie. Nicht? Das ist eigentlich so Strategie von Benjamin, deshalb, wenn man hier Theologie sagt, ja, muss man ein bisschen genauer bestimmen. So, freilich können Sie jetzt sagen, ja, aber was ist dann mit dem Sündenfall, der jetzt kommt? Nicht? Ist der Sündenfall nicht also ein eben theologisches, ja, fundamental theologisches Denkmodell? Ja, ja und nein. Man könnte einfach sagen, dass die wesentliche Bestimmung, die hier der Sündenfall metaphorisch gleichsam darstellt, eigentlich der Tod ist. Nicht? Denn vom Denken her ist es eigentlich nicht einzusehen, warum die Menschen sterben. Denkmöglich wäre ein Dasein eben auch, wie in der Antike, als Gott. Götter sind nicht sterblich, Menschen sind sterblich. Das ist das Skandal der ganzen antiken Philosophie eigentlich. Und also These wäre, dass eigentlich die Erklärung dieser Sterblichkeit oder andersrum gesagt, der Endlichkeit des Menschen, des menschlichen Lebens, dass das genau der Punkt ist, wo diese Geschichte vom Sündenfall hineingenommen wird. Ne? Denn das ist natürlich eine Erzählung, ein Märchen gleichsam. Nicht? Aber ein Märchen bedeutet Dinge klarer als viele umständliche Worte. Das heißt, Gott hat eben die Menschen bestraft. Aus dem Paradies vertrieben. Warum? Ja, weil sie gesündigt haben. Aber was ist eigentlich die Sünde? Was ist eigentlich die Sünde? Ja, in der Erzählung ist es, Eva hat den Apfel genommen und Adam gegeben und haben sie gegessen. So, ja, das ist für die Kinder sozusagen oder für die Gläubigen. Nicht? Und natürlich, als Gläubiger ist man Kind oder man ist Kind, wenn man gläubig ist. Die tiefere Erklärung oder die genauere Erklärung im Zusammenhang eben auch mit dieser Endlichkeit des Menschen folgt dann. Vielleicht davor noch diese Erklärung, dass eben zur Übersetzung, ne, dass Benjamin also annimmt zwischen Wort Gottes, dem schöpferischen Wort Gottes, dem benennenden Wort des Menschen und dem Stummen der Dinge, gäbe es jeweils Übersetzung. Also Übersetzung, das heißt nichts anderes als eben mögliche Transparenz. Möglich. Also es ist möglich. Ob es dann tatsächlich, das ist eine andere Frage. Wir sind nur bei der Möglichkeit zunächst. Und jetzt natürlich kommen die anderen Bestimmungen. Nämlich die strukturellen, so müsste man sagen, Schwierigkeiten der Übersetzung. Die strukturellen Schwierigkeiten der Übersetzung. Und da kommen wir eben jetzt genau zu dieser Frage des Sündenfalls noch einmal. Also, da heißt es zum Beispiel in der Mitte nochmal, ich zitiere diesen einen Satz nur stellvertretend, das ist sozusagen die Aufgabe des Namens oder die Aufgabe der namengebenden Sprache, indem er, also der Mensch, die stumme, namenlose Sprache der Dinge empfängt und sie in den Namen, in Lauten überträgt, löst der Mensch diese Aufgabe. Also die Aufgabe des Menschen, nämlich der Übersetzung der stummen Sprache der Dinge in die Namenssprache. Das ist sozusagen die Aufgabe, nicht, des Menschen. Und wir werden ja sehen, dass der Mensch durch den Sündenfall genau dieser Aufgabe widerspricht, diese Aufgabe verrät, sündig wird an dieser Aufgabe. Und das wäre eigentlich seine Sünde gegenüber seiner sprachlichen Aufgabe, seiner geistlichen Aufgabe. Das heißt, Benjamin versucht nicht nur die Sünde gleichsam als Tod oder als Endlichkeit, der Mensch wird sterblich, sondern er versucht sie direkt auf die Sprache nochmal zu beziehen. Und da heißt es eben, ja, der Mensch verrät diese Aufgabe. Warum verrät er diese Aufgabe? Ja, jetzt werden wir sehen, weil er die Sprachgemeinschaft der stummen Schöpfung mit Gott, in die er eingebunden ist, verrät. Ja, aber wodurch verrät er sie? Ja, er verrät sie durch den Versuch der Erkenntnis von Gut und Böse. Hier wird im nächsten Abschnitt, also 152, diese Unterscheidung Gut und Böse eingeführt. Als das Entscheidende eben beim Sündenfall. Warum ist denn das so wichtig? Erinnern wir uns, in der Bibel steht ja, Gott sagte am siebten Tag, es ist gut. Die Schöpfung ist gut, so wie sie ist. Er sagt, die Schöpfung ist gut. Damit ist und dann kommt der Mensch natürlich, nicht? Dann wird ihm der Atem auch noch eingehaucht, der Odem, und damit wird er auch in diese Sprachgemeinschaft eingeschlossen. Nicht? Die Sprachgemeinschaft des, können wir sagen, Gutes. Es gibt keine Differenz. Nicht? Also Gut und Böse ist ja eigentlich die Installation der Differenz. Nicht? Das ist eigentlich die Differenz, die jetzt installiert wird. Die Dinge sind nicht mehr das, was sie sind, sondern sie können so oder so sein. Eben, gut oder böse. Und das ist der Baum der Erkenntnis im Paradies, so sagt Benjamin. Aber warum der Mensch also dieses Tabu verletzt, nicht zu fragen. Ja, das ist eben jetzt eine einigermaßen schwierige Angelegenheit, insofern, als nicht so ganz klar ist, was ist Ursache, was ist Wirkung. Tut der Mensch das, weil er nicht warten kann? Ne? Also, weil er von sich aus, also sozusagen nicht empfangen kann, sondern weil er von sich aus impulsiv zuvorkommt. Wenn das so ist, dann wäre sozusagen die Endlichkeit das einzige Argument. Der Mensch tut das, weil er endlich ist, weil er ein Bewusstsein von seiner Endlichkeit hat. Deshalb kann er nicht ewig warten. Also wenn wir ewig wären, gäbe es keine Performance. Also es gäbe kein Urteil, es gäbe kein... Ja, alles könnte nebeneinander bestehen. Verstehen Sie? Es gäbe keine Knappheit. Ja? Mit der Einführung der Knappheit, also der Endlichkeit, oder Heidegger wird später sagen, Zeitlichkeit und so weiter und so fort, nicht? Also all diese Bestimmungen, nicht? Sorge, der Mensch hat das existenziell Sorge, ja warum? Weil er eben begrenzt ist, nicht? Ja, weil die Möglichkeit, die ich heute nicht wahrnehme, nie wiederkehrt vielleicht. Solche Dinge, das ist Endlichkeit gleichsam, nicht? Und das tritt hier ein und zugleich, bei Benjamin ist das nicht entschieden und es ist eigentlich nirgends entschieden, weil es sozusagen gleichzeitig passiert. Nicht? Also Urteilen Gut und Böse, Endlichkeit, das sind Dinge, die sozusagen gleichzeitig in Erscheinung treten. Deshalb, die Narration wird aufgelöst. Also die Narration dieser Sündenfallgeschichte. Die Sündenfallgeschichte ist eigentlich keine Geschichte, sondern es ist eine letztlich existenzielle Bestimmung, so könnte man sagen. Nicht? Nämlich die Bestimmung heißt, wenn Endlichkeit, dann Gut und Böse, wenn Gut und Böse, dann Urteil, nicht? Wenn Urteil, dann Verrat eben an der Gemeinschaft der Schöpfung. Denn urteilen heißt immer ausschließen. Ne? Einschließen, ausschließen. So, welches Buch mag ich lieber? Nehme ich das sozusagen verwerfe ich. Verwerfung bei Lacan. Forclusion. Verworfen. Ausschluss. Ne? Also Einschluss, Ausschluss. Das ist so diese entscheidende Frage eben. Und klar ist natürlich, dass damit diese Gemeinschaft der Schöpfung, diese wunderbare Identität, nicht, diese Eindeutigkeit, diese zerstört ist, verlassen ist. Nicht? Und das ist eigentlich der Sündenfall. So kann zum Beispiel Benjamin sagen auch, dass Babel, also die Sprachverwirrung, eigentlich nur eine Konsequenz ist daraus. Aus dem ersten Sündenfall. Nicht? Also weil schon das Urteilen, das Ausscheiden, das Unterscheiden da ist, deshalb gibt es Vielheit. Nicht? Und deshalb ist eigentlich der zweite Sündenfall mit Babel, nicht? Also die Vielheit der Sprachen, die sich nicht mehr verstehen, verwirren und so weiter, ist eigentlich nur eine Konsequenz dann. Nicht? Aus dieser ersten Vertreibung aus dem Paradies. Nicht? Wobei gewöhnlich also so gesagt wird in der Theologie, das heißt erstens die Sterblichkeit tritt bei der ersten Vertreibung auf und zweitens eben das Nichtverstehen untereinander beim zweiten Sündenfall. Nicht? Also das erste Problem ist sozusagen das existenzielle oder fundamental ontologische Problem. Das zweite ist das hermeneutische Problem, nicht? Mit dem zweiten Sündenfall. Das Spannende ist eben, dass Benjamin sozusagen beides verbindet. Nicht? Also das Problem der Übersetzbarkeit, Hermeneutik sozusagen, verbindet mit dem Problem der Knappheit, der Intentionalität. Das heißt, immer dann, wenn Intention ist, ist Unterscheidung. Und wenn Unterscheidung ist, dann ist Hierarchie zwischen Zweck und Mittel. Ne? Zweck und Mittel. Das ist Unterscheidung. Ne? Also es gibt keinen Zweck und kein Mittel im paradiesischen Zustand. Alles ist Zweck, alles ist Mittel. Ne? Es gibt nicht die Unterscheidung. Aber diese Unterscheidung, etwas zum Mittel, zu einem Zweck zu machen, ist eben bereits die Unterscheidung, nicht, von Gut und Böse. Oder wichtig, nicht so wichtig, was auf dasselbe hinausgeht. Nicht? Also etwas wird sozusagen erhöht und etwas erniedrigt. Nicht? Und wir wissen ja, dass Benjamin sich von Anfang an dagegen wehrt, die Sprache nur als Mittel zu betrachten. Nicht? Die Sprache nur als Mittel zu betrachten. Sondern gerade die Sprache, indem sie Medium sein soll, soll Erinnerung sein an das, was eigentlich möglich, denkmöglich ist. Nicht? Also Sie sehen, die Schwierigkeit des Aufsatzes ist natürlich auch, dass sich die verschiedenen Motive also ineinander verschieben und ineinander bedingen. Nicht? Wir haben jetzt eigentlich erst die Erklärung dafür, was eigentlich ein Mittel ist. Obwohl am Anfang schon gesagt wurde, also die bürgerliche Sprachtheorie hat ihren Fehler eben darin, dass sie die Sprache als Mittel der Mitteilung betrachtet. Dagegen müsse eine wahre philosophische Sprachtheorie eben die Sprache nicht als Mittel betrachten, sondern unmittelbar. Nämlich als die Sphäre, in der der menschliche Geist überhaupt bei sich selbst sein kann. Also Geist ist sprachlich für Benjamin. Das war ja ganz am Anfang. Das geistige Wesen teilt sich in der Sprache mit. So. Nicht? Das ist ja wieder diese Zusammenführung. Ja, aber vielleicht lese ich jetzt doch einmal diesen zentralen Abschnitt vor. Das ist vielleicht der, ja, vielleicht der absolut wichtigste, auch ungeheuer langer Abschnitt, der beginnt wie das stumme Wort. Also Seite 152. Wie das stumme Wort im Dasein der Dinge so unendlich weit unter dem benennenden Wort in der Erkenntnis des Menschen zurückbleibt, wie wiederum dieses wohl unter dem schaffenden Wort Gottes, so ist der Grund für die Vielheit menschlicher Sprachen gegeben. Die Sprache der Dinge kann in die Sprache der Erkenntnis und des Namens nur in der Übersetzung eingehen. Ne? So viel Übersetzungen, so viel Sprachen, sobald nämlich der Mensch einmal aus dem paradiesischen Zustand, der nur eine Sprache kannte, gefallen ist. Also das ist noch einmal zusammengefasst, was ich vorhin jetzt versucht habe zu erklären. Nicht? So. Nach der Bibel stellt diese Folge der Austreibung aus dem Paradies allerdings erst später sich ein. Also das ist zweiter Sündenfall Babel, nicht? Dort wird das verhandelt. Die, weiter, Zitat, die paradiesische Sprache des Menschen muss die vollkommen Erkennende gewesen sein. Nicht? Also völlige Transparenz. Während später noch einmal alle Erkenntnis in der Mannigfaltigkeit der Sprache sich unendlich differenziert, auf der niederen Stufe als Schöpfung im Namen überhaupt sich differenzieren musste. Dass nämlich die Sprache des Paradieses vollkommen erkennend gewesen sei, vermag auch das Dasein des Baumes der Erkenntnis nicht zu verhehlen. Seine Äpfel sollten die Erkenntnis verleihen, was gut und böse sei, Gott aber hatte schon am siebten Tage mit den Worten der Schöpfung erkannt: Es ist gut, nicht? Und siehe, es war sehr gut. Die Erkenntnis, zu der die Schlange verführt, das Wissen, was gut sei und böse, ist namenlos. Also das sind Worte, das sind keine Namen mehr. Eben, sie, Urteile bezeichnen keine Dinge, sondern Urteile bezeichnen Ideen. Ne? Urteile bezeichnen Werte, keine Dinge. Werte sind keine Dinge. Ne? Die Einführung der Werte ist genau die Markierung dieses Sündenfalls. Ne? Eben der Unterscheidung. Wert, nicht Wert. Ausschließen, einschließen. Wert wofür? Ja, Wert für den Menschen natürlich. Für diesen armen, endlichen Menschen. Nicht? Der im Bedürfnis ist. Nicht? Ja. Der im Mangel ist. Nicht? Also, hier könnte man natürlich wunderbar den ganzen Lacan sofort anschließen. Nicht? Also diese Mangeltheorie. Nicht? Man könnte ja auch noch weitergehen und sagen, alle Imaginationen, alles was imaginär ist, ist gezeichnet eben durch diesen Mangel, dass es kein Sein, nichts Reelles in der Sprache Lacans bezeichnet, sondern eben einen Wert für das Individuum, für den im Extrem Paranoiker etwa. Nicht? Also das ist eben nicht reell, sondern das ist imaginär. Das ist nicht die Ebene der Dinge, sondern die Ebene der Vorstellung, der Werte, nicht? Die man sich von Dingen zum Beispiel macht. Nicht? Im Extremfall natürlich bei Lacan etwa, also in der Psychose. Nicht? Also da wird es dann ganz elementar. Aber Klammer zu hier. Ich meine damit nur eben, wie das Lesen der Bibel durchaus also nicht in irgendwelche Theologien hineinführt, weg, sondern mitten hinein eigentlich in psychophilosophische Problematiken. Also, es ist im tiefsten Sinne nichtig, also diese Erkenntnis, diese namenlose Erkenntnis. Und dieses Wissen eben selbst ist das einzig Böse, das der paradiesische Zustand kennt. Das Wissen um Gut und Böse verlässt den Namen. Es ist eine Erkenntnis von außen, die unschöpferische Nachahmung des schaffenden Wortes. Also eine Erkenntnis von außen meint eben also durch eine Intention, durch ein Bedürfnis, durch sozusagen einen Willen, wie immer man das bezeichnen könnte, nicht? Also durch ein Verschließen der Rezeptivität, also der, wie Benjamin vorher gesagt hat, der Empfängnis, nicht? Dieser Empfängnis. Aber weiter. Also der Name tritt aus sich selbst in dieser Erkenntnis heraus. Der Sündenfall ist die Geburtsstunde des menschlichen Wortes. Also jetzt nicht mehr eben der Namen, sondern jetzt das menschliche Wort, in dem der Name nicht mehr unverletzt lebte, das aus der Namenssprache der Erkennenden, man darf sagen der immanenten eigenen Magie, heraustrat, um ausdrücklich von außen gleichsam magisch zu werden. Und jetzt kommt ganz wichtig, das Wort soll etwas mitteilen, außer sich selbst. Das ist wirklich der Sündenfall des Sprachgeistes. Das Wort als äußerlich Mitteilendes, gleichsam eine Parodie des ausdrücklich mittelbaren Wortes auf das ausdrücklich unmittelbare, das schaffende Gotteswort und der Verfall des seligen Sprachgeistes, des Adamitischen, der zwischen ihnen steht. Vielleicht hier eine kleine erklärende oder ein bisschen verdeutlichende Ausführung. Etwas von etwas sagen. Ne? Ich sage etwas von etwas. Das ist eigentlich die Prädikation. Das ist im Prinzip das Grundmodell der Aussage, der Proposition, zum Beispiel in der Logik. Ja? Etwas von etwas sagen, das ist eine Aussage. Und diese Aussage kann wahr oder falsch sein, nach Wittgenstein, in der Sprachtheorie, Sprachphilosophie. Nun, zum Beispiel Heidegger, nicht, hat genau an diesem Punkt ja die Seinsvergessenheit festgemacht, weil man etwas von etwas, eben Sein immer schon als Seiendes, singuliert, vorstellt, also sich vorstellt, herausnimmt, nicht? Damit Gestelle gleichsam fabriziert. Die Gestelle der Sprache. Etwas von etwas sagen. Prädikation. Nicht? Und damit sozusagen den Zusammenhang abtrennt. Nicht? Sein nur als Seiendes sich vorstellen kann. Eben als etwas, das sozusagen ja, vor mir ist. Ne? So. Damit aber in dieser Singularität ja immer schon abgetrennt ist. Nicht? Der Ursprung dieses Ganzen geht natürlich zurück, ja, wenn man versucht, also, ja, ich weiß nicht, Griechisch natürlich, ja gut, legein ti kata tinos, also das ist Aristoteles, legein sagen, ti kata von etwas, etwas, heißt genau das, nicht? Und das ist eigentlich so die aristotelische Einführung eben der Prädikation. Nicht? Wir wissen ja, dass Heidegger zum Beispiel Aristoteles ja schon als diese Stufe der Abkehr, also Hinwendung zum Subjektivismus in der Antike verstanden hat. Benjamin geht hier nicht auf Aristoteles ein. Aber natürlich implizit ist genau dieselbe Richtung hier vorhanden. Ne? Etwas mitteilen von etwas, nicht, ist ja bereits ein Urteil. Ne? Also ein Urteil und nur ein Urteil kann, indem es Gut und Böse unterscheiden will, wahr oder falsch sein. Nämlich in Bezug auf, ja, worauf? Auf den Sprechenden. Ne? Auf den Sprechenden. Das heißt, in einem Bezug von Werten. Insofern ist gleichsam die Frage des Wahren und des Guten natürlich verknüpft. Und beide sind in dieser Form schon Zeichen für den Sündenfall. Nicht. Benjamin hat sich ja immer gewehrt. Also, wenn man die Frage des, ob etwas wahr sei, in den Vordergrund schiebt. Ne? Denn die Frage, ob etwas wahr ist, ist ja immer schon abhängig von einem abstrakten System, nicht? Von vorgängigen Unterscheidungen. Wahr kann etwas nur in einem bestimmten Rahmen sein. Und derjenige, der den Rahmen setzt, ist eben der Meister gleichsam der Wahrheit. Damit aber verweigert er bereits eben diese dieses Hören, dieses Empfangen, diese Rezeptivität gegenüber, was Benjamin eben Natur, Dinge und so weiter nennt. Von da ist es natürlich klar, dass auch Benjamin die Herabsetzung der Natur zum bloßen Objekt oder zur bloßen Ressource, wie sie in der Neuzeit seit Descartes natürlich klar ist, ablehnt. Das ist klar. Also Natur ist eben nicht also Ressource oder Objekt nur, nicht, sondern ja, Natur wäre nur solidarisch gleichsam zu erfahren in dieser Sprachgemeinschaft. Nicht. Denn wenn man Natur als Objekt betrachtet, dann verweigert man ihr eine eigene Sprache. Das heißt, man missachtet die stumme Sprache der Natur. Nee, das ist natürlich die Konsequenz hier. Also etwas von etwas sagen, das ist genau die Form, in der der Sündenfall des Sprachgeistes, ja, man könnte sagen, positiviert erscheint. Und nicht umsonst, also im Positivismus, ja, die exzellente Form, nicht, als Proposition, als Prädikation der Sprachanalytik. Ja, die Erkenntnis der Dinge beruht im Namen, die des Guten und Bösen ist, aber in dem tiefen Sinn, in dem Kierkegaard dieses Wort fasst, Geschwätz und kennt nur eine Reinigung und Erhöhung, unter die denn auch der geschwätzige Mensch, der Sündige, gestellt wurde, das Gericht. Jetzt wird ein neues Wort eingeführt, das richtende Wort, und zwar komplementär gleichsam im Kontrast zum Geschwätz. Denn das Geschwätz ist dieses Reden über Werte, Wertediskussion zum Beispiel. Also man muss sich einigen, Konvention, man redet darüber, was man anerkennen soll, welche Regeln und so weiter, was soll gelten? Nicht? Das ist genau die Frage des Geschwätzes. Nein, meins soll gelten. Nein, mein Interesse. Nein, und so weiter. Nicht? So, Frage der Interessen. Das ist Geschwätz. Und das Geschwätz verlangt Urteil. Richten. Ne? Richten. Das Richten. Irgendjemand muss entscheiden. Man kann nicht ewig reden, zum Beispiel. Das heißt, die richtende Gewalt ist die Sanktionsgewalt. Damit haben wir natürlich die Einführung dieser anderen Problematik, die dann eine große Rolle auch spielt bei Benjamin, nämlich also in den Anfang der 20er Jahre, die Frage des Rechts. Woher kommt das Recht? Nicht? Recht. Ja, also das Gericht kommt vom Geschwätz. Und ich meine, das kann man sehr wohl bei Kafka natürlich auch wunderbar sehen, im Werk von Kafka, der Prozess. Darüber hat Benjamin später ja dann mit Scholem auch konferiert, also Briefe geschrieben und diskutiert. Ja, also dem richtenden Wort ist allerdings die Erkenntnis von Gut und Böse unmittelbar. Ne? Also, es verfügt, was Gut und Böse ist. Ne? Eben, das ist Gut, das ist Böse. Es ist nicht nur Sprechen, sondern Verfügung, das richtende Wort. Und ja, dieses richtende Wort, also seine Magie, ist eine andere als die des Namens, aber gleich sehr Magie. Magie benutzt Benjamin eigentlich hauptsächlich immer dort, wo er den performativen Aspekt, also in den Mittelpunkt setzt. Also etwas tun, was man sagt, das ist magisch sozusagen. Also das Richterwort ist immer magisch, weil es, indem es sozusagen spricht, tut. Also das wäre ja Sprechakt. Sprechakt wäre sozusagen, was Searle als Sprechakt versteht, dass diese performative Seite der Sprache, das wäre auch eine magische Seite eben der Sprache. Dieses richtende Wort verstößt die ersten Menschen aus dem Paradies. So, jetzt, nämlich das Modell des richtenden Wortes ist eben Gottes Verurteilung wiederum des Menschen aus dem Paradies. Und solange eben Sündenfall ist, benötigt man des richtenden Wortes. Ja, wenn es keine Identität mehr gibt, dann muss man durch die Differenz gehen. Jetzt gibt es zwei Formen des durch die Differenz gehen. Das eine ist das Geschwätz, die Rhetorik, das Reden, die Aspekte, die Intentionen, die Wünsche, die Interessen, nicht? Und das andere ist eben die Sanktionsgewalt dafür, nicht? Eben das richtende Wort, die Entscheidung, nicht? Also hier haben wir diese Doppelheit, Differenz, Geschwätz, nicht? Entscheidung. Nach dem Sündenfall eben. Und eben das Modell dieses richtenden Wortes ist die Verurteilung des Menschen aus dem Paradies. Sie selbst haben es exzitiert, also exzitiert, das ist ein Wort hier, Benjamin, zitiert, also die Menschen haben es sozusagen herbeigerufen, dieses richtende Wort, nicht? Indem sie eben den Apfel vom Baum der Erkenntnis genommen haben, nicht? Haben sie sozusagen dieses Wort, dieses richtende Wort herbeizitiert, nicht? Exzitiert. Zufolge einem ewigen Gesetz, nach welchem dieses richtende Wort die Erweckung seiner selbst als die einzige tiefste Schuld bestraft und erwartet. Also, der Sünder erwartet die Strafe, sozusagen, nicht? Das ist so. Ja. Ich meine, das ist auch ein ganz spannender Punkt, wenn man dann später solche Autoren wie Bataille und so weiter betrachtet, Transgression, also Übertretung. Und also das ist ja gerade das Spannende an der Übertretung, dass man die Strafe schon zitiert damit. Und das ist eben das Spannende. Also dass man... Also das Spannende ist eigentlich das Wissen, das Erwarten. Das ist eigentlich das, was so die Übertretung so, also, ja, so spannend macht. Also eine Übertretung, die gedankenlos wäre, ist uninteressant eigentlich. Und das ist genau eigentlich dieser Punkt, der hier beim Sündenfall evoziert wird. Im Sündenfall, da die ewige Reinheit des Namens angetastet wurde, erhob sich die strengere Reinheit des richtenden Worts, des Urteils. Also wo diese reine Reinheit nicht mehr möglich ist, da muss eben die Reinigung kommen. Das ist natürlich genau das, was Benjamin dann später im Karl Kraus Aufsatz behandelt. Karl Kraus als dieser Richter, nicht? Sprachrichter, der die Reinigung der Sprache nach dem Sündenfall eben zur Aufgabe gemacht hat. Ja, das nächste ist jetzt natürlich sehr bedeutsam, nämlich die dreifache Bedeutung des Sündenfalls. Da wird noch einmal zusammengefasst, welche Verschiebungen, Verzerrungen durch den Sündenfall in diese wunderschöne Landschaft der idealen Sprachverhältnisse eben eingetreten ist. Sozusagen die Verwandlung des Paradieses in eine dornige, felsige Landschaft der Sprache. Nicht? So kann man so, um in der Metaphorik zu bleiben. Nicht? Es gibt ja sehr viele schöne Darstellungen in der, christlichen, ja, überhaupt abendländischen Malerei, Paradiesdarstellungen und Vertreibungen aus dem Paradies. Also diese Picto, Piktographie, könnte man sagen, Imagologie, also des Paradieses, das kann man ja massenhaft im Mittelalter, dann frühe Neuzeit verfolgen. Und da ist es eigentlich immer so, der Hortus Conclusus, also das Paradiesgärtlein, das Geschlossene, nicht? Das Paradies wird immer so vorgestellt wie ein geschlossenes Gärtchen. Und da ist Blumen und Tierchen und alles ist friedlich, natürlich. Und daneben, nach dem Sündenfall, Wüste, Dornen, Schlangen, also alle Plagen sind da und der Mensch muss arbeiten und das ist so das Gegenbild. Ne? Und jetzt, was Benjamin macht, ist eigentlich diese Metaphorik, also des Paradieses, zu übertragen auf den Sprachzustand. Zugleich damit die Beschreibung des Sprachzustandes natürlich zu verbildlichen. Ne? Und das ist ja natürlich sehr, sehr interessant. Deshalb jetzt dreifache Bedeutung des Sündenfalls. Erstens, das wissen wir jetzt lange schon, nicht? Also der Sündenfall macht aus der reinen Sprache des Namens eine Sprache der Mittel. Die Sprache wird zum Mittel, nicht? Und damit werden die Zeichen eben geboren, nicht? Mittel, Zeichen, Vielheit. Die Sprache ist das. Das ist natürlich l'arbitraire du signe, also des Saussures, nicht? Die Arbitrarität der Zeichen. Sprache eben als konventionalisierte Zeichen. Das ist so, wenn man so will, die Sprachtheorie vor allem explizit des 20. Jahrhunderts. Das heißt, damals auch schon die gängige Sprachtheorie zur Zeit von Benjamin. Nicht? Natürlich. Also, bloßes Zeichen, nicht? Mittel, Vielheit. Verschiedene Sprachen. Eben, Arbitrarität. Das zweite Element, die zweite Bedeutung des Sündenfalls ist eben, das haben wir jetzt gerade schon erklärt, ist eben die Magie des Urteils. Das heißt, dass nun aus dem Sündenfall als die Restitution der in ihm verletzten Unmittelbarkeit des Namens eine neue, also die Unmittelbarkeit des Urteils oder die Magie des Urteils sich erhebt, die nicht mehr selig in sich selbst ruht. Also aus der verletzten Unmittelbarkeit des Namens wird jetzt als Restitution, als Strafe sozusagen, als Rettung zugleich, ne? Restitution in diesem doppelten Sinn, ne? Eben die Sprache des Urteils, des Urteilens, des Richtens geboren. Nicht? Das heißt, in der normalen Sprache sehen wir das, wenn Sie zum Beispiel Deutsch, Japanisch ist ein bisschen anders, ne? Aber in der deutschen Sprache oder in allen europäischen Sprachen kommt immer so häufig vor, ich denke, ich meine, verstehen Sie? Also diese also Rückbindung dessen, was man sagt, an die eigene Intention oder das eigene Urteil und so weiter. Oder immer, ja, was meinen Sie? Im Sprachunterricht so, fragt man, was meinen Sie dazu? Ja, ich habe folgendes Hobby. Ich habe, ja, der ganze deutsche Sprachunterricht ist genau in dieses Geschwätz sozusagen eingelassen. Ja, genau das. Völlig unerheblich. Und die Studenten werden gezwungen, irgendwas zu sagen, was sie eigentlich gar nicht sagen wollen, weil es völlig unsinnig ist. Es ist völlig uninteressant, ob ich denke, dass, weiß nicht, Deutsch eine schöne Sprache ist. Das ist, ja, der eine denkt so, der andere so, ja, was soll das? Damit kann man Geschwätz machen, also Sprachunterricht. Aber dass die Studenten eben sich dabei nicht wohlfühlen, das finde ich großartig. Ja, ich finde das großartig. Also, weil sie so noch irgendwie ein Gespür haben für das Gestellte und das eigentlich, ja, Unnatürliche dieser ganzen, ja, Sprachsituation, nicht? Also, darüber müsste man mal eine Polemik verfassen gegen DAF. Aber ich habe leicht sprechen, also ich mache keinen DAF-Unterricht, also, ne, deshalb, ja, aber Klammer zu wieder, die Digression, also verkürzend. Nein, die dritte Bedeutung, ne, das ist dann natürlich auch nicht minder wichtig, das bezeichnet Benjamin mit Abstraktion, ne. All das sind eigentlich Effekte der Differenz, könnte man sagen, nicht? Des verlorenen Ursprungs, also des verlorenen Paradieses und so weiter, nicht? Also wir befinden uns eben, ganz knapp gesagt, nicht, mit Derrida oder mit Benjamin, egal, also in der Differenz, nicht? Das heißt eben Mittel, Zeichen, Vielheit, Urteil, Richten, Performance, Intention, das war das zweite. Und das dritte, Abstraktion, Recht. Nicht? Was ist wahr? Was ist richtig? Was? Und so weiter. Die Frage der Abstraktion. Hier. Also Werte. Eben, sind Abstraktionen, nicht Ideen sind Abstraktionen in diesem Sinn, all das natürlich, nicht Subjektivität und die Abstraktion. Die abstrakten Sprachelemente heißt es dann hier, also Seite 154, ziemlich weit oben nach dieser Abstraktion, nicht? Die abstrakten Sprachelemente aber, so darf vielleicht vermutet werden, Wurzeln im richtenden Worte im Urteil, nicht? Also das ist jetzt die Verbindung, ne, wieder. Also diese drei Elemente gehören natürlich zusammen, nicht? Und richten hat ja auch nur dann einen Sinn, wenn es Vielheit gibt. Nicht? Nur dann besteht überhaupt die Notwendigkeit des Richtens. Nicht? Und zwar auch im ganz konkreten Sinne. Nicht? Also im Paradies gab es keine vier Himmelsrichtungen. Verstehen Sie? Im Paradies, deshalb wurde das Paradies immer sehr schön dargestellt, so als ein runder kleiner Garten. Nicht? Es gab keine Himmelsrichtungen. Keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang, keine, ja, all diese, also geografischen, räumlichen Aspekte gab es nicht. Es gab keinen Norden, keinen Süden, keinen Osten, keinen Westen. Nicht? Ja, das sind Richtungen. Im Grunde sind das die ersten Richtungen. Also zum Beispiel Ceylon, Meridiane und sowas. Das ist genau die Abstraktion, die über die Erde gezogen wird, die Meridiane. Nicht? Also die Breitengrade zum Beispiel. Aber noch viel elementarer zum Beispiel die vier Himmelsrichtungen. Die vier Himmelsrichtungen. Oder noch vorher Tag und Nacht zum Beispiel. Tag und Nacht ist Sterben und Geborenwerden. All diese abstrakten, letztlich undinglichen Aspekte, die also da erst hineinkommen. Also man könnte sagen, die Himmelsrichtungen, die Vielheit der Himmelsrichtungen verlangt eine Entscheidung. Also wo schaue ich hin, der Mensch, die erste Entscheidung. Wohin gehe ich, vielleicht die zweite Entscheidung. Also das sind eigentlich die Anfänge, die Ursprünge von Abstraktionen. Nämlich, sie entstehen aus dem Bedürfnis der Orientierung. Nicht? Orientierung. Aber im Paradies brauchte man keine Orientierung. Man musste nur sozusagen empfänglich sein. Also offen sein. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, nicht alles. Die fünf Sinne einfach gebrauchen. Man musste nicht denken, sozusagen. Also, wo waren wir jetzt? Ah ja, die abstrakten Sprachelemente, aber, so darf vielleicht vermutet werden, wurzeln im richtenden Worte, im Urteil. Die Unmittelbarkeit, das ist aber die sprachliche Wurzel der Mitteilbarkeit der Abstraktion ist im richterlichen Urteil gegeben. Nicht? Also das ist die Unmittelbarkeit des Urteils. Diese Unmittelbarkeit in der Mitteilung der Abstraktion stellte sich richtend ein, als im Sündenfall der Mensch die Unmittelbarkeit in der Mitteilung des Konkreten, den Namen, verließ und in den Abgrund der Mittelbarkeit aller Mitteilung des Wortes als Mittel, des eitlen Wortes verfiel in den Abgrund des Geschwätzes. Nicht? Also, das ist noch einmal nacheinander sozusagen sprachlich aufgeführt, was schon unter diesen drei Gesichtspunkten genannt war. Denn noch einmal soll das gesagt werden, Geschwätz war die Frage nach dem Gut und Böse in der Welt nach der Schöpfung. Der Baum der Erkenntnis stand nicht wegen der Aufschlüsse über Gut und Böse, die er zu geben vermocht hätte im Garten Gottes, sondern als Wahrzeichen des Gerichts über den Fragenden. Diese ungeheure Ironie ist das Kennzeichen des mythischen Ursprungs des Rechts. Das ist jetzt natürlich ein bisschen knapp gefasst. Also Benjamin spricht von einer ungeheuren Ironie. Also dass im Paradies dieser Baum steht, nicht? Dieser Baum der Erkenntnis. Und diesen Baum hätten die Menschen ja gar nicht beachten sollen. Oder sie hätten ihn beachten sollen wie jeden Baum. Aber sie haben diesen Baum singularisiert. Als etwas genommen. Also diesen Baum als etwas nehmen. Das ist genau das, was ich vorhin mit der Prädikation gesagt habe. Also nicht diesen Baum als Baum nehmen, als das, was er ist, sondern diesen Baum als etwas anderes nehmen. Eben etwas als etwas. Zum ersten Mal diese Struktur, nicht? Taucht auf. Und das ist eigentlich die ungeheure Ironie, sagt Benjamin, nicht? Dass also hier dieser Baum schon, indem er als Versprechen der Erkenntnis oder einer anderen Erkenntnis singularisiert wurde, als Wahrzeichen nicht des Gerichtes schon erscheint. Also sozusagen auch hier haben sie verwechselt. Sie haben den als etwas genommen, aber sie haben ihn notwendigerweise als etwas Falsches genommen. Indem sie ihn als etwas Falsches genommen haben, weil sie ihn als etwas anderes als er ist genommen haben, haben sie ihn zugleich noch einmal als etwas Falsches genommen, nämlich, das ist die Ironie, als Wahrzeichen des Gerichts. Wenn ich etwas als etwas nehme, dann nehme ich es sozusagen notwendig immer als etwas Falsches. Und die Ironie besteht dann darin, dass ich, indem ich etwas als etwas nehme, dann vielleicht es etwas als etwas anderes nehme und es sich dann als noch etwas anderes zeigt, als dass ich es genommen habe und so weiter. Also das ist so das Spiel eben der Verwechslungen, der Verwandlungen. Kafka würde hier auch nicht, Verwandlung von Kafka als Käfer, als er wird von seinen Eltern als minderwertig eben bezeichnet, nicht? Und er wird tatsächlich Käfer, nicht? Also ein Ungeziefer, ne? So wie man sagt, die Metapher wird wirklich, nicht? Zum Beispiel. Also dieses Spiel, das ist sehr, eigentlich sehr spannend, dann bei Kafka, wie bestimmte Metaphern sozusagen wirklich werden. Also diese metonymische Verschiebung gleichsam des Metaphorischen, das ist sehr spannend, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber jedenfalls Ironie, und ich meine dieselbe Ironie etwa eben, das war ja der Punkt, kann man bei Kafka in der Verwandlung sehen, nicht? Das ist eigentlich diese ungeheure Ironie, die darin besteht, dass es so als Ungeziefer, dass er als Ungeziefer tatsächlich das wird, als was ihn die anderen sehen, aber doch anders zugleich. Aber gut. Also dort wird das Recht geboren. Das darf nur noch einmal also erinnert werden. Also mit der Abstraktion das Recht. Nun, in der Folge gibt es nicht nur das Geschwätz. Nicht? Das Geschwätz ist ja das, was also in der Verknechtung der Sprache zum Vorschein kommt. Nicht? Also die Sprache als Mittel, die Sprache als Zeichen, die Sprache in der Abstraktion. Zur gleichen Zeit gibt es auch noch eine andere Wirkung, schreibt Benjamin, nämlich die Verknechtung der Dinge. Denn die Dinge werden nicht mehr wahrgenommen, sie werden nicht mehr empfangen. Die Mitteilungen, die stummen Mitteilungen der Dinge werden durch das laute Geschwätz der Menschen übertönt. Deshalb, die Dinge haben uns nichts mehr zu sagen. Nee? Die Dinge haben uns nichts mehr zu sagen. Nee? Das heißt, wir verknechten die Dinge und das bezeichnet Benjamin als Narretei. Der Mensch wird zum Narren. Zum Narren seiner eigenen Wünsche, seiner eigenen Interessen, also all dessen, nicht? Heute natürlich zum Narr des Konsums, nicht? Die Dinge vernichten im Konsum, das ist die Narretei, auf die Spitze getrieben, nicht? Ja. Wegwerfen, Müllabfuhr, das ist so letztlich die, immer wieder Aschermittwoch, sozusagen. Nicht Aschermittwoch der Dinge ist Müllabfuhr. Also nachdem der Karneval der Menschen so mit den Dingen stattgefunden hat, die Masken weggefallen sind, kommt die Müllabfuhr und sammelt alles ein. Und bis zum nächsten Mal. Der Karneval ist nicht nur einmal im Jahr, er ist permanent. Nicht heutzutage. Der Konsum muss 24 Stunden weitergehen und so weiter. Nicht? Die Medien laufen immer und immer ist Programm. Damit man ja also nicht hören kann, damit man immer beschäftigt ist. Ja, also in dieser Abkehr von den Dingen, also die Menschen kehren sich jetzt systematisch von den Dingen ab, nicht? Und Benjamin sagt, nur in dieser Abkehr von den Dingen, in diesem Geschwätz und in dieser Narretei entstand der Plan des Turmbaus und die Sprachverwirrung mit ihm. Das heißt also, diese zweite Sprachverwirrung, Turmbau von Babel, ist eine Konsequenz der ersten. Nicht, das ist einfach schon vorentschieden. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich meine, was jetzt kommt, vielleicht machen wir dann doch hier den Einschnitt für heute noch einmal und kommen nächstes Mal darauf zurück. Aber ich bitte Sie auch schon, mindestens den Anfang der Aufgabe des Übersetzers sich anzuschauen. Nicht? Also, denn wir haben ja heute schon von dieser Übersetzung gesprochen am Anfang, dann von natürlich der Verwirrung der Übersetzbarkeit durch diese Bestimmungen nach dem Sündenfall. Wir werden sehen, dass eigentlich die Dinge gleichsam überbenannt sind, sagt Benjamin. Die Dinge sind überbenannt, eben in der Narretei und im Geschwätz der Menschen. Also überdeterminiert. Das heißt, es gibt zu viele Worte für die Dinge, zu viele Vorstellungen von den Dingen. Also konkurrenzielle Benennungen. Das Wort hierfür heißt Überbenennung. Überbenennung. Nachher unten. Und was gleichsam der Natur bleibt, ganz kurz gesagt, das ist eigentlich die Klage. Also die Mitteilung der Natur wird eigentlich nur noch Klage. Die stumme Sprache der Natur, die nicht mehr gehört wird, nicht mehr verstanden wird, ist eigentlich Klage. Und deshalb werden wir dann sehen, natürlich, die Bedeutsamkeit der Trauer, die Bedeutsamkeit des Hörens auf die Klagen, nicht? Und natürlich auch im Trauerspielbuch wird das dann zum zentralen Inhalt werden, nämlich die Solidarisierung des Menschen mit der klagenden, stummen Natur. Und das natürlich am Emblem vor allem des Totenkopfs, nicht der Leiche, also des Gestorbenen. Nicht? Das ist natürlich dann die Bedeutung, die sich daraus ergibt. Nicht? Überbenannt, traurig, stumm sind die Dinge nach dem Sündenfall. Nicht? Und ja, umso mehr bedarf es natürlich der Anstrengung der Übersetzung. Denn die Übersetzung ist der Versuch, aus diesen Klagen, aus dieser Stummheit noch irgendetwas zu retten in die Sprache der Menschen. Und zugleich die Sprache der Menschen damit an ihren Ursprung zurück zu erinnern, der natürlich uneinholbar ist, aber immerhin die Erinnerung an den Ursprung ist immer noch besser als das lückenlose Vergessen des Ursprungs. Deshalb muss man immer sagen, Erinnerung an den vergessenen Ursprung. Erinnerung an den vergessenen, unwiederbringlichen Ursprung. Denn es gibt so diese Interpretation manchmal bei Benjamin, Ursprung und so weiter. Vor allem Goethe-Leute tun das sehr gerne, Urphänomen und Ursprung. Und das ist völlig daneben, insofern nämlich, als es bei Benjamin immer der unwiederbringlich verlorene Ursprung ist. Es ist die Erinnerung an diesen verlorenen Ursprung, aber nicht, dass man ihn wiederholen könnte, sondern eben als Verlorenen zu erinnern. Und das ist genau eigentlich der Punkt im Trauerspielbuch dann. Aber das greift jetzt ein bisschen vor. Ich wollte nur noch sagen, dass eben die Aufgabe des Übersetzers sich dann ganz logisch als Konsequenz ergibt aus diesem Ende des ersten Sprachaufsatzes. Weil sozusagen diese Dinge überbenannt, traurig, stumm sind, weil die Empfänglichkeit zerstört, gestört ist, weil nur noch in der Klage vielleicht etwas, Fragmente, Bruchstücke vielleicht aufgefasst werden können. Deshalb ist es so wichtig zu übersetzen. Und zwar alle Sprachen, weil vielleicht irgendwo in irgendeiner Sprache ist vielleicht noch ein bisschen mehr enthalten und so weiter. Also das ist diese Arbeit dann oder diese Aufgabe des Übersetzers, die natürlich die Selbstaufgabe verlangt. Der Übersetzer muss sich selbst aufgeben, wenn er die Aufgabe der Übersetzung übernimmt. Nicht was ich will, ist wichtig in der Übersetzung, sondern was der Text sagt. Insofern ist das gleichsam eine Übung für den geistigen Menschen, diese Empfänglichkeit vielleicht zurückzugewinnen. Eine Art von Training, das Übersetzen. Ja, also nächstes Mal das Ende dieses Aufsatzes und dann schon der Anfang, also der Aufgabe des Übersetzers. Ja, danke schön.